So, guten Morgen. Da kommt abends das kleine Kind, so 4, 5 Jahre, zu seinen Eltern. Papa sitzt auf der Couch, schlüpft so auf seinen Schoß und sagt: Papa, ich hab dich lieb. Da wird uns doch warm ums Herz. Und das ist was, glaube ich, wo sich jeder daran erinnern kann. Vielleicht hat er das ein oder andere Mal, wo er selber Kind war. Und wir Eltern uns ganz gerne auch erinnern, wie das mit den eigenen Kindern so war. Als sie noch kamen und sagten: Papi oder Mami, ich hab dich lieb. Das berührt uns zutiefst. Mir geht es so, meine Sehnsucht nach Liebe wird in diesen Momenten gestillt. Das von dem Kind, das von dem Vater. Da ist eine tiefe Sehnsucht in uns und die kommt da zur Ruhe, die findet da ihre Entfüllung. Wir haben zutiefst in uns ein Bedürfnis, geliebt zu werden, jemanden lieben zu können, aber auch von dem geliebt zu werden. Und wenn das so passiert wie in diesen Momenten, also für mich ist das vollkommenes Glück. Es ist schon klar, ich, Papi, bin nicht vollkommen, meine Eltern waren nicht vollkommen. Ich war als Kind nicht vollkommen, nicht perfekt, lange nicht. Ich bin es als Vater gleich zweimal nicht. Und trotzdem ist das irgendwie vollkommenes Glück. Und ich glaube, je öfter ein Mensch in seiner Kindheit das gesagt hat: Papi, Mami, ich hab dich lieb, desto psychisch stabiler, gesünder und glücklicher ist er als Erwachsener. Man hat es andersrum erforscht, die das oft gehört haben als Kinder, die sind tatsächlich stabiler, gesünder und glücklicher. Aber es ist eine ganz natürliche Reaktion des Kindes, wenn es von den Eltern geliebt ist, dass es das zum Ausdruck bringt. Es muss raus. Ja? Da muss niemand sagen, du musst deine Mama, uns Männern muss man leider oft und ab und zu sagen, du musst deiner Frau mal sagen, dass du sie liebst. Einem kleinen Kind muss man das nicht sagen. Das tut das von ganz allein. Das will das sagen. Es hat einen großen Antrieb in die Richtung. Und es ist schon so, gerade in dieser Elternbeziehung, das ist ganz entscheidend, das ist die allerwichtigste menschliche Beziehung für uns, die zu unseren Eltern. Die prägt uns mehr, als wir wahrhaben wollen. Und ich habe mal ein paar Bibelstellen rausgesucht, wie das bei Jesus so war. Eltern, was er von seinem Vater sagt, oder der Vater über ihm: Eltern sind Versorger. In der Bergpredigt sagt Jesus mal: Ihr braucht nicht lange Worte machen um das, was ihr braucht, ja, sondern denn euer Vater weiß, was ihr braucht, schon lange bevor er darum bittet. Und er sagt natürlich an der Stelle, und er gibt es euch aus. Und im Korintherbrief schreibt der Paulus, davon, dass Kinder ihren Eltern Schätze sammeln sollen und nicht die Kinder für die Eltern. Also Eltern für die Kinder sammeln die Schätze. Hast das du? Bibelstelle? Ach so, ihr seid noch nicht weit. Entschuldigung, ich habe nicht hingeschaut. Die Bibeltexte. Genau. 2. Korinther 12. Denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Das geht sogar so weit, dass wir ja auch, denke ich, einmal die Aufgabe von Gott, aber auch das selbst ja wollen, also die Aufgabe von Gott haben und selbst auch wollen, unseren Kindern ein positives Erbe zu hinterlassen. Nicht nur materieller, aber auch materieller Art. Wir wünschen uns, dass unsere Kinder gut versorgt sind. Eltern sind Vorbild und Lehrer. Johannes 5,19. Jesus geht davon aus, dass er sagt: Ich kann nichts tun, außer was ich den Vater tun sehe, denn was der tut, das tut dann ich. Ja. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen. Das ist Aufgabe des Vaters. Vorbild zu sein, einfach dadurch, dass er die Dinge so macht, wie er sie macht. Und das Kind orientiert sich ja automatisch am Vater, an der Mutter. Und das Zweite ist, dass ihm auch wirklich alles zeigt, ihm da nichts vorenthält. So geht Vater sein. oder ist ein Aspekt davon. Und was uns weniger schmeckt, sowohl den Kindern im leiblichen Sinn, wie auch Kinder des himmlischen Vaters, er ist unser Erzieher. Eltern haben die Kinder zu erziehen, Grenzen zu setzen. Das ist nicht immer nur schön für die Kinder. Im Hebräer 12,6 schreibt Paulus, denn wen der Herr liebt, züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist nur Züchtigung. Gott behandelt euch als Kinder, als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden seid, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Also Paulus sagt im Prinzip, das, dass wir Kinder erziehen, auch mal mit schmerzhaften Konsequenzen, ist ein Wesensmerkmal dessen, dass sie unsere Kinder sind. Mit Fremden machen wir das nicht. Und so macht es Gott auch. Und Eltern sind Rückhalt. Der Vater ist Rückhalt für die Kinder. 2. Petrus 1,17. Schreibt Petrus über Jesus, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und ich denke, das ist ein Zeugnis für uns, dass Gott über Jesus das sagt, aber es war eine totale Ermutigung für Jesus. Und beim Vorbereiten bin ich da über so Bibelstellen gefallen, wo Jesus von der Ehre, die er dem Vater gibt, und das sagt er nicht nur einmal, und von der Ehre, die der Vater ihm gibt, spricht. Und dieses Verhältnis der Wertschätzung, ja, das bildet ein Rückgrat im Menschen. Dass jemand da ist, der dem Kind sagt, ich liebe dich, du kannst was, du weißt was, ich traue dir was zu, ich stehe hinter dir. Du gefällst mir. Jesus hat es gebraucht und wir brauchen es natürlich noch viel, viel mehr. Und dann entstehen reifender, wachsender Menschen heran und auch in uns wächst es heran, die mit einem wirklich gesunden Selbstwertgefühl und mit einer Standhaftigkeit ausgestattet sind, die nicht sofort bei Widerspruch sich anpassen müssen, weil sie das nicht aushalten können. Ja? Oder immer widersprechen müssen, wie auch immer, sondern Menschen, die einen geraden Weg gehen können. So wie Jesus. Ja, der die Liebe war und trotzdem sich nie abhängig machte von der Anerkennung anderer Menschen. Ja, und die Frage ist jetzt, wer hat es denn erfunden? Das Elternsein, das Vatersein. Die Schweizer waren es in dem Fall nicht. Ich glaube, Gott ist kein Schweizer, nein. Epheser 3,14, die nächste Bibelstelle. Geht damit los, den Text werden wir ein bisschen verfolgen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt ist. Zwei wesentliche Dinge für heute. Erstens, Gott selber ist Vater, ist jetzt keine wirkliche überraschende Neuigkeit. Und zweitens, er hat es in der Schöpfung verankert. Ja, das spiegelt sich in seiner ganzen Schöpfung wieder, da geht es auch um Vaterschaft. Er hat das erfunden, das Vaterkinder, auch das, was ich gerade so angerissen habe, überflogen habe, wie wichtig Eltern letztlich für uns sind, das hat Gott so gewollt. Und wenn wir schauen, was Gott macht, um seine Menschen, die vor ihm davonlaufen, wieder zurückzukriegen, dann geht es auch darum, dass er seine Kinder wieder zurückholt. Im Galater 3,14 steht, so waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter der Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft, die Kindschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber auf Deutsch, Papi, lieber Vater.
Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Paulus sagt im Prinzip, wir waren weg von Gott, wir haben uns selber entfernt, wir sind in die Sklaverei geraten und Gott ist losgegangen und hat uns zurückgekauft als seine Kinder. Hat dafür bezahlt, dass wir zurückkommen und Kinder von ihm sein können. Und zwar Kinder, die rufen, Papi, ich hab dich lieb. Um es mal frei zu übersetzen. Das ist sein Ziel. Das ist das Ziel des Erlösungswerks Jesu. Dass der Vater seine Kinder zurückbekommt, die zu ihm sagen, Papi, ich hab dich lieb. Im Römer Kapitel 8, nächste Bibelstelle, ja, ein bisschen schneller. Schreibt der Paulus ab Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Gott will Kinder, keine Sklaven, die Angst vor ihm haben, sondern solche, die rufen, Papi, ich hab dich lieb, und die tief in ihnen eine Überzeugung haben, ein tiefes Wissen drum, ich bin ein geliebtes Kind. Nur so werden wir stabile Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat, als wir dieses E-Camp mit den Heidenreichs gemacht haben, hat Gott mir so ein Bild geschenkt von einem Mann, der auf dem Felsen steht. Und das Wasser und der Wind peitscht heran und der Mann bleibt im Felsen stehen. Und dann hat mir Gott gezeigt, in diesem Felsen drin ist ein kleines Baby und es ist in den Armen. Es ist in den Armen gehalten. Und mir ist deutlich geworden, das kleine Baby bin ich, der Mann soll ich auch sein. Und natürlich nicht nur ich, darf sich jeder nehmen. Und die Arme sind die des Heiligen Geistes, des Vaters, der mich wirklich nimmt. Und mir ist klar geworden, es ist nicht der Mann, der dieses Kind beschützt, der da auf dem Felsen steht und es irgendwie beschützt, sondern dieses Kind nährt den Mann. In dem Maße, wie wir wirklich wissen, wir sind ein geliebtes Kind und da kann nichts dran rütteln, in dem Maße werden wir eben standfest, werden wir stabile Leute. Und deswegen ist das so wichtig. Das ist unabdingbar für unsere psychische Gesundheit, zu wissen, ich bin ein geliebtes Kind. Und das möchte Gott uns schenken. Dafür hat er Jesus am Kreuz elendiglich verrecken lassen. Dass wir das wiederkriegen. Und dass er uns wiederkriegt. Und uns rufen hört, Papi, ich hab dich lieb. Das Problem dabei, neben dem, dass wir Sünder sind, ja, dass das die alte Natur noch in uns ist, ist noch ein zweites Problem, das ganz, finde ich, fast noch gravierender ist. Wir wissen es besser. Wir wissen es besser. Wir wissen besser, dass wir nicht geliebt sind. Wir wissen tief in uns drin, weil wir Lügen geglaubt haben, die durch Verletzungen entstanden sind, dass es nicht so ist. Das Problem ist, was eigentlich kein Problem ist, sondern eine gute Idee Gottes, zwischen ihm und uns, vor allem wenn wir kleine Kinder sind oder als wir noch klein waren, stehen unsere Eltern. Die stehen da dazwischen. Das Erste, was wir erleben als Vater, ist unser leiblicher Vater, unsere leibliche Mutter als Eltern. Und das ist von Gott so gewollt. 5. Mose 16. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, auf dass du lange lebest und es dir wohlgehe in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Gott setzt die Eltern essentiell für unser Wohlergehen und die gute Nachricht, wir sind nicht nur abhängig von ihm, sondern Gott gibt uns ja mit diesem Gebot Freiraum, das zu gestalten. Ich kann meine Eltern ehren. Also dieses Du sollst, das Hebräische, der Wort könnte man ins Deutsche genauso mit du wirst übersetzen. Du wirst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und dann wird es dir gut gehen. Umkehrschluss kommt dann auch, wer Vater und Mutter nicht ehrt, schadet sich selber. Und da ist das Problem, weil unsere Eltern natürlich fehlerhaft sind. Ja, wir stehen in einer Abhängigkeit von unseren Eltern erstmal Und wir kommen an ihnen nicht vorbei. Wer denkt, er könnte seine Eltern irgendwie zur Seite schieben, so schmerzhaft die Erfahrungen auch waren, seinen Vater, seine Mutter, und da gibt es ja schlimme Dinge. Ja, ich erlaube mir da wirklich nicht drüber zu richten. Aber wer versucht, das wegzusperren, kommt nicht drüber. Gott will ein geheiltes und geheiligtes Vaterbild. Und solange wir bei Vater, wenn wir das hören, immer an unseren leiblichen Eltern denken und oder noch Schlimmeres mit uns macht, solange ist die Beziehung zu Gott auch gestört. Wir kommen an unseren Eltern nicht vorbei. Und Gott geht dann noch weiter. In 3. Mose 19,2 sagt er, rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sprich zu ihnen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Jedermann fürchte seine Mutter und seinen Vater und beobachte meine Sabbate, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Merkt ihr, wie hoch oben das bei Gott rangiert? Als Kennzeichen des Volkes, dessen, dass sie abgesondert sind, heilig sind, von allen Völkern abgesondert, dass sie anders sind wie die anderen Völker, dass sie sein Volk sind und sein Wesen widerspiegeln, dass sie deutlich machen, er ist Gott, als ein Kennzeichen neben dem Sabbat zu halten, sagt er, Vater und Mutter sind zu ehren. Das ist nicht irgendwo ein nice to have, sondern wie gesagt, und es ist auch logisch, wir sind so geschaffen. Wir sind da auf unsere Eltern und auf ein gutes Verhältnis zu unseren Eltern angewiesen. Unsere Beziehung zu unseren Eltern ist für Gott ein Herzensanliegen. Das nimmt er wirklich persönlich. Und es ist, wie gesagt, ein Kennzeichen davon, ein hoher Wert bei ihm, von seiner Herrlichkeit. Weil er heilig ist, sollen wir Vater und Mutter ehren. Oder weil er heilig ist, sollen wir heilig sein. Und es besteht auch darin, Vater und Mutter zu ehren. Es ist von Gott ganz offensichtlich so gewollt, dass die Eltern so für uns wichtig sind. No. Und es ist so gedacht, dass wir an ihnen ihn erkennen. Wie gesagt, das Erste, was wir als Vater erleben und wo wir positive Erfahrungen machen sollten, so ist es gedacht, ist mit unserem leiblichen Vater, mit unserer leiblichen Mutter. Und daraus könnten wir rückschließen, wie toll der Vater im Himmel ist. Und da geht halt was schief. Wir machen eben verletzende Erfahrungen, wie ich schon gesagt habe, und wir glauben, diese Verletzungen lehren uns zu Lügen, denen wir dann auch Glauben schenken, die da heißen können. Du bist nichts wert. Oder schlimmer noch, wenn ich es wirklich, ich bin nichts wert. Ich bin nicht erwünscht. Ich kann nichts. Ich bin anderen nur eine Last. Ich mache nur Ärger. Und die Frage ist, was glaubst du über dich? Und wie gesagt, die Dinge sind oft tief eingepflanzt, weil wir diesen Lügen geglaubt haben und die stehen diesem Du bist mein geliebtes Kind entgegen. Und das andere ist, diese Elternbeziehung bestimmt auch, wie wir Gott sehen. Natürlich. Selbst wenn wir sagen, naja, ich lese ja die Bibel und da steht ja drin, wie Gott ist und das weiß ich doch. Und da ist doch das gar nicht wichtig, wie meine Eltern waren. Ich glaube, dass wir uns da täuschen. Jemand, der sehr streng erzogen wurde, ist sehr klar, ja, der wird vor allem die Bibelstellen lesen, wo Gott als heilig beschrieben ist. Das ist ja auch richtig. Jemand, der einen sehr weichen Eltern, sanfte Vater gehabt hat, der wird immer die Stellen sehr deutlich lesen, wo Gott als der Liebevolle, als der Sanfte, als der Nachgiebige beschrieben ist. Ja? Jemand, der einen jetzigen Vater hat, den sprechen wahrscheinlich die Stellen an, wo Gott des Zorn beschrieben wird. Also wir filtern da, wir lesen ja immer durch eine Brille. Und Gott möchte, dass diese Brille nach und nach wegkommt und wir ihn immer mehr erkennen, wie er wirklich ist, in allen seinen Facetten. Gott ist ja immer größer wie das, was wir denken. Aber zu denken, ich weiß es, weil es da steht, du liest die Dinge, die du gerne liest und andere Dinge, die da auch stehen, wo du dich dann wunderst, dass die anderen das so betonen, Ja, die liest du nicht so gerne. Und es ist beides wahr, weil Gott größer ist. Und in dem Maße, wo unser Inneres da heil wird, unsere Beziehung zu Gott, zu den Eltern auch geheilt wird und wir das ein bisschen mit Abstand auch mal sehen können, umso mehr erschließen sich uns auch die anderen Facetten Gottes und wir lernen den Vater besser kennen. Es wird besser. Im Leben mit Gott wird es besser mit uns. Im Epheser 3,16 geht es weiter. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit und mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Wir brauchen diese Heilung des Vatersbildes und Gott verspricht uns das. Er wird uns diesen Reichtum der Erkenntnis geben, dass er wirklich dass wir in Liebe gewurzelt sind, gegründet sind. Das ist nicht so ein leichtes Gefühlchen, das mal kommt und mal geht, sondern das macht unseren Grund, unsere Basis aus. Ich bin geliebt. Und das macht mich stark am inneren Menschen. Und ich brauche euch, damit wir gemeinsam imstande sind, zu erfassen, was Breite, Länge, Höhe und Tiefe ist. Ja, eine Weitung unserer Perspektive. Unseres Gottes, unseres Vatersbildes. Da brauchen wir auch einander. Dass wir letztlich immer die Liebe Christi erkennen und dadurch, damit mit dieser Liebe erfüllt werden und hingelangen zur Fülle Gottes. Also je mehr wir Gott in seiner Fülle erkennen, desto mehr wachsen wir. Desto mehr wir wissen, wie sehr er uns wirklich liebt, desto stabiler werden wir, desto mehr entfaltet sich unsere Persönlichkeit. Und die Heilung des Vaterbildes ist das eine. Das andere ist, ohne die geht es nicht, ist die Versöhnung mit dem leiblichen Vater, mit der leiblichen Mutter. Ja, am Ende sollte stehen, dass wir zu beiden oder zu dreien, Vater, Mutter, je nachdem, wie wir sie noch haben, auch wenn sie schon nicht mehr leben oder nie da waren, dass ich sagen kann, und es soll jetzt keine Überforderung sein, bitte, ich weiß, dass es doch schlimme Geschichten gibt, aber dass ich sagen kann, Papi, Mami, ich hab dich lieb. Das geht uns an der einen oder anderen Stelle nicht über die Lippen. Es geht jetzt auch nicht darum, Schwamm drüber, was da war. Es geht darum, dass wir wirklich die Dinge vergeben. Dass wir in eine geheilte Beziehung kommen, uns zumindest vergeben und eventuell vielleicht auch verstehen können. Das meiste haben unsere Eltern nicht in böser Absicht gemacht. Und manches, was uns verletzt hat, war vielleicht sogar richtig. Wenn ihr euch an die Hebräerstelle erinnert, dass wir das als Schmerz, als ungerecht empfinden und derweil ist es eine notwendige Erziehungsarbeit. Und bei wieder anderen waren sie halt auch Menschen, die unbeherrscht waren. Ich habe mir das gedacht, ist denn das richtig? Wenn ich bei mir selber denke, habe ich meinen Kindern was getan, da kann ich jetzt nicht mehr sagen, selbst, also gibt es sogar ein paar Stellen, wo ich sage, da habe ich gewusst, dass ich was Falsches tue. Da ging es mir um meine momentane Angepisstheit, was auch immer, um meine Verletztheit und ich habe ihnen rausgegeben oder ihnen Unrecht getan und ich habe es gewusst. Zumindest gleich danach. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist es so? Haben sie es wirklich nicht gewusst? Was ich mal glaube, ist, klar wissen wir manchmal, oh, das war jetzt Unrecht. Aber es ist nicht unser Kalkül. Meistens handeln wir aus einer Verletztheit raus, aus einem, was uns jetzt gerade in Wallung bringt, sind da zu kurzsichtig. Und natürlich ist es total falsch. Ich habe mir nur mal überlegt, wieso sagt Jesus am Kreuz über diese Pharisäer und über diese Römer, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also ich, wenn ich so lese, denke mir, die haben genau gewusst, was sie tun. Die haben doch gewusst, dass sie ihn zu Tode bringen. Was Jesus, glaube ich, meint, ist, dass sie sich der Tragweite ihres Handelns überhaupt nicht bewusst waren. Ja, Jesus, also versteht ihr, das war ja nicht Sonntagabend, wo man mal gemütlich beieinander zusammensitzt und wieder alles gut ist und man dann sagt, ach komm, Schwamm drüber, war nicht so schlimm, hast du ja nicht gewusst. Nee, der ist gerade gestorben unter Schmerzen und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist kein Späßle und auch keine gute Nachgeschichte. Das ist blutiger Ernst. Und wenn Jesus das über seine Peiniger und Mörder sagt, dann bin ich der tiefen Überzeugung, dass es einen Weg gibt, an den er uns führen kann, dass wir so auch über unsere Eltern sprechen. Ich vergebe ihnen, sie wussten nicht, was sie tun. Und wenn ich sie dann so anschaue und dieser Gift, diese Bitterkeit weg ist, dann sehe ich auch, da war Liebe für mich. Und dann kann ich sagen, Papi, Mami, ich habe euch lieb. Wie gesagt, ich will niemanden überfordern. Das sind auch Prozesse, die vielleicht dauern dürfen oder müssen. Das sind Dinge, die man auch hier nicht in der Öffentlichkeit bespricht. Aber das Ziel sollte klar sein. Nicht, weil Gott uns eine Last auferlegen, sondern weil er uns davon befreien will. Ja, das steht zwischen ihm und uns. Und immer wenn du Vater hörst und dein Vater war ein recht jähzorniger, strenger, ungerechter Mann, dann geht dir das Nackenfell hoch. Und derweil wird dir der liebende Vater im Himmel begegnen. Welche Schritte können wir gehen? Eins, und das ist so das Ziel dieser Predigtreihe, die wir in nächster Zeit haben, wir wollen den Vater im Himmel besser kennenlernen. Wir wollen einfach wissen, wie er wirklich ist, ihn persönlich erleben und erfahren. Und der eine Schritt ist, Jesus zeigt uns den Vater. Wir lesen in der Bibel ganz viel davon, wie Jesus ist, wie der Vater ist. Und Jesus schaut immer, so ist er und beschreibt ihn uns. Darum wollen wir uns auch hier beschäftigen. Da darf man sich daheim mit der Bibel beschäftigen. Das ist eine ganz tolle und lohnenswerte Aufgabe. Und wird auch Inhalt dieser Predigtreihe für die nächste Zeit sein. Das zweite ist Anbetung. In Johannes 4, 23 sagt Jesus, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da. Und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Und ich verkindliche das jetzt mal ganz bewusst. Der Vater sucht die Kinder, die zu ihm sagen, Papi, ich hab dich lieb. Und über die er sagt, ihr seid meine geliebten Kinder, ihr gefällt's mir. Das dritte, wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen den Austausch miteinander, wir brauchen die Korrektur auseinander, dass wir mehr sehen, als nur wir sehen vom Vater. Niemand von uns betet, mein Vater im Himmel. Wir beten alle, Vater unser, unser Vater im Himmel. Gott hat kein Kind, Gott hat Kinder. Er hat kein Einzelkind. Er hat Kinder. Er hat Familie. Und deswegen brauchen wir einander. Was ganz wichtig ist, und das finde ich fast das Schwierigste ist, neben diesen praktischen Schritten jetzt, unsere Eltern brauchen den richtigen Platz in unserem Leben. Das heißt, wir brauchen, dass wir den Eltern den richtigen Platz in unserem Leben einräumen. Ich habe vorhin gesagt, Vater, Mutter ehren ist eine Grundvoraussetzung, um glücklich zu werden. Um ein erfülltes, sinnerfülltes, glückliches Leben zu führen. Damit es uns gut gehe in dem Land, das Gott uns gibt. So sagt er das im Alten Testament. Es gibt aber auch Stellen, die grenzen das ein. Die nächste Stelle in Matthäus 10. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und Matthäus 23, 9, ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Gott steht über unseren Eltern. Er ist der Ursprung des Vatersseins und auch der Ursprung meines Vaters und deines Vaters und meiner Mutter und deiner Mutter. Ja, und er hat es so gemacht. Und das räumt ihm auch einen besonderen Platz ein. Am Anfang, ja, sind unsere Eltern natürlich ganz groß vor uns. Das legt sich dann vor allem mit der Pubertät. Und jetzt ist es wichtig, dass hinter diesem Bild des Vaters, das uns die Eltern vermitteln, der himmlische Vater zutage tritt und diese Eltern einen anderen Platz kriegen. Wir werden erwachsen, wir verlassen Vater und Mutter, und dann sollte hier das passiert sein, dass wir wirklich auf Gott, den Vater, hingewiesen sind, ihn erkennen und er an die Stelle des Vaters wirklich tritt in unserem Leben. Das ist ganz was Paradoxes, weil es uns als Kind ausweist und eine unabdingbare Voraussetzung für Erwachsenwerden ist. Wer das nicht hat, wird nicht richtig erwachsen. Schaut doch mal das bei Jesus an. Wird eine eigene Predigtreihe, hoffe ich, wie der mit seinem Vater umgeht im Himmel. Und er hat ja auch einen leiblichen Vater, den Josef. Und er verschwindet auch in der Bibel, witzigerweise. Bis 12 Jahre, hören wir noch was? Also bis Jesu 12. Lebensjahr hören wir noch was? Und dann, wenn Jesus von seinem Vater spricht, als 30er oder über 30-Jähriger, spricht er nur noch vom Vater im Himmel. Da ist ein gesunder Wechsel passiert. Und das ist gut so für uns, weil, wie gesagt, die Eltern sind von Gott beauftragt, an seiner Stelle an uns als Kinder zu handeln und dann aber auch loszulassen und die Kinder freizugeben und in die Beziehung zu dem Gott, dem Vater, auch vollständig zu entlassen. Und das Gute ist, Gott hält diesen Anforderungen, die wir an einen Vater haben, stand. Er erfüllt es wirklich. Er ist eben nicht fehlerhaft. Er sündigt nicht an uns, er vergreift sich nicht an uns, er tut uns nicht Unrecht. Er weiß wirklich, was für uns das Beste ist und kann es auch. Und er liebt uns ohne Schatten. Die Liebe ist reinstes Licht, ohne die geringste Spur von einem Schatten. Und er bleibt. Er geht nicht, er bleibt. Und wir gehen auch nicht von ihm weg, auch wir bleiben bei ihm. Das ist eine Beziehung für die Ewigkeit. Die der Eltern mit den leiblichen Eltern ist nur auf Zeit. Und der nächste Schritt, wenn wir das klar gekriegt haben, da gehört dazu, dass wir die Eltern auch ehren. Als erwachsene Menschen, die sich von ihnen losgelöst haben, die in Abhängigkeit zu dem himmlischen Vater leben, ehren wir Vater und Mutter. Das Erste, habe ich vorhin schon angesprochen, ist, dass wir natürlich ihnen vergeben, sonst können wir sie schwerlich ehren. Dass wir es auch versuchen zu verstehen, habe ich vorhin was gesagt. Und das Ehren geht dann ganz praktisch. Da geht es darum, wie wir über sie reden. Ganz einfach, das gilt für alle anderen Beziehungen. Wenn ich sage, ich ehre den Franz, aber hinter seinem Rücken mit der Andrea schlecht über ihn rede, dann kann ich mir das in die Tüte packen und in die Tonne treten. Dann ehre ich ihn eben nicht. Hört euch zu, wie ihr über andere redet, dann wisst ihr, ob ihr die ehrt oder nicht. Und so ist es bei den Eltern auch. Dass ich Gutes über meine Eltern rede, dass ich sie ehre, dass ich das wertschätze, was sie für mich getan haben. Das Zweite ist mein ganz praktisches Tun. Kann ich ihnen helfen? Kann ich mal eine Grußkarte schreiben? Wie auch immer. Drittens, und jetzt wird's hart, Zeit und Geld. Weil das sind unsere Engpässe, vor allem die Zeit. Das ist unser Flaschenhalt in unserer modernen Gesellschaft. Ist nicht mehr so sehr das Geld, zumindest wenn wir einigermaßen einen Job haben. Also nicht, dass jetzt jeder immer viel zu viel hat und man könnte immer noch mehr verdienen, aber so der enge Flaschenhals ist eigentlich die Zeit. Wie viel Zeit habe ich für meine Eltern? Jesus rügt mal die Pharisäer und sagt, mit euren Überlieferungen hebt ihr die Gesetze Gottes auf. Weil Gott sagt, ehre Vater und Mutter. Und ihr sagt, wenn ihr das Geld, das ihr eigentlich euren Eltern geben würdet, dem Tempel stiftet, dann seid ihr fein raus. Dann seid ihr aus dem Schneider. Und so wirft ihr den Pharisäer vor, so hebt ihr das Gesetz Gottes auf. Und macht es noch an anderen Stellen. Und beim Ehren und Geld geben. Also, das heißt auch Geld geben. Die Eltern finanziell versorgen, wenn sie es nötig haben, heißt ehren. Und wenn ich es nicht tue, obwohl ich es könnte, heißt es, ich ehre sie nicht. Und der Zweite, und zu Jesu Zeit war Geld eher der Flaschenhals. Zu unserer Zeit ist es Zeit. Das ist eine ganz einfache Frage. Wie viel Zeit verbringe ich mit meinen Eltern? Ist bei mir ganz aktuell, kann ich auch sagen, bewegt mich auch sehr, wie ich das hinkriege. Die sind jetzt beide 76 oder werden nächste 76. Meine Mutter wird zunehmend gebrechlicher. Die ist nur 30 Kilometer weg. Das führt einen oft dazu, dass man eben nicht hinfährt, weil sie ja da sind. Die ihre Eltern weiter weg haben, die fahren dann immer mal ein ganzes Wochenende. Das machen wir nicht. Vielleicht schauen wir mal so schnell vorbei. Und wenn ich dann den Monat Ende mal hinschaue, wie viel ich da war, wie oft ich mit ihnen telefoniert habe, dann merke ich, da legt Gott seinen Finger in die Wunde und will, dass ich hier was verändere. Und das ist gut für mich. Und natürlich auch für meine Eltern. Ja. Und das soll ich nicht tun, weil ich ihnen was schuldig bin, weil ich ein schlechtes Gewissen schon habe, sondern weil ich weiß, das ist gutes Gebot Gottes, meine Eltern zu ehren. Er hat mir so viel geschenkt durch sie. Und wenn ich sie ehre, ja, dann ist das für alle nur gut. Und das Letzte, was wir tun können, beten und glauben. Wir lesen den letzten Vers, Epheser 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der alles zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten und erdenken. Heißt erstens mal, wir erbitten und wir erdenken und Gott setzt noch eins drauf. Und dafür sei ihm Ehre in Ewigkeit. Amen.